So, es sind zwar ganze 22 Verse, aber wir wollen doch das letzte Kapitel im Buch Ruth zunächst jetzt noch zusammen lesen. Und ich lese es vor aus der NEÜ, weil wenn man einfach so einer Geschichte folgt, ist eine etwas modernere Übersetzung oder auch etwas freiere Übersetzung manchmal hilfreich, um dem Fluss besser folgen zu können. Nach dem, was wir gestern Abend gehört haben, ist nun also die große Frage, wird Boas die Ruth lösen und zur Frau kriegen oder wird der nähere Verwandte Anspruch erheben und dann der Mann von Ruth werden? Boas und Ruth sind bereit, sich unter das zu beugen, was Gott führen wird, wie Gott führen wird und was er schenken wird. Ruth 4, Vers 1. Boas war zum Stadttor gegangen und hatte sich dorthin gesetzt. Da kam jener Löser, der Blutsverwandte, eben der näher stand, da kam jener Löser vorbei, von dem Boas gesprochen hatte. Komm her und setz dich, rief Boas ihm zu. Der Mann tat es. Dann holte Boas 10 Männer von den Ältesten der Stadt und sagte, setzt euch hierher zu uns. Nachdem sie saßen, sagte Boas zu dem Löser, Naomi, die aus Moab zurückgekehrt ist, will das Feldstück verkaufen, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Ich habe nun gedacht, dir folgenden Vorschlag zu machen. Erwirb es in Gegenwart der hier sitzenden Männer und Ältesten meines Volkes. Du hast das Vorkaufsrecht, weil du der nächste Verwandte bist. Ich komme erst nach dir. Wenn du es lösen willst, dann löse es. Wenn nicht, dann teile es mir hiermit. Ja, ich löse es, erwiderte dieser. Boas fuhr fort. Wenn du das Feld von Naomi erwirbst, hast du auch die Verpflichtung übernommen, für die Moabiterin Ruth zu sorgen und mit ihr einen Sohn zu zeugen, dem das Erbstück dann zufällt. Da sagte der Löser, wenn das so ist, kann ich es nicht lösen, denn dann würde ich meinen eigenen Erbbesitz schädigen. Übernimm du mein Lösungsrecht, denn ich kann es nicht wahrnehmen. Früher gab es in Israel den Brauch, bei einem Loskaufverfahren oder einem Tauschgeschäft den Schuh auszuziehen und ihn dem anderen als Bestätigung der Sache zu übergeben. Als nun der Löser zu Boas sagte, erwirb du es, zog er den Schuh aus. Da sagte Boas zu den Ältesten und dem anwesenden Volk, ihr seid heute Zeugen, dass ich von Naomi alles erworben habe, was Elimelech und seinen Söhnen Kilion und Machlon gehörte. Damit habe ich auch Machlons Witwe, die Moabiterin Ruth, als Frau erhalten. Ich verpflichte mich, an Machlons Stelle einen Sohn zu zeugen, dem Machlons Erbbesitz dann gehören wird. So wird der Name des Verstorbenen in seiner Sippe und in seinem Heimatort nicht vergessen. Dafür seid ihr Zeugen. Verzeihung, ist verstorben. Aha. Vers 11. Das ganze Volk, das sich beim Tor versammelt hatte, und die Ältesten sagten, wir sind Zeugen. Jahweh, mache die Frau, die in dein Haus kommt, so wie Rahel und Lea, von denen das Volk Israel abstammt. Schaff dir ein Vermögen in Ephrata und einen Namen in Bethlehem. Durch die Nachkommen, die Jahweh dir von dieser jungen Frau geben wird, soll deine Familie so werden wie die des Peres, dem Sohn von Tamar und Juda. So nahm Boas Ruth zur Frau, er schlief mit ihr und Jahweh ließ sie schwanger werden. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagten die Frauen zu Naomi, Jahweh sei gepriesen, er hat dir in diesem Kind einen Löser geschenkt. Möge sein Name in Israel berühmt werden. Du wirst einen haben, der dein Herz erfreut und dich im Alter versorgt. Er ist ja der Sohn deiner Schwiegertochter, die dich liebt. Ja, an ihr hast du mehr als an 7 Söhnen. Naomi drückte das Kind an ihre Brust und wurde seine Betreuerin. Die Nachbarinnen kamen dann zur Namensgebung zusammen und sagten, Naomi ist ein Sohn geboren. und sie nannten ihn Obed, Diener. Obed wurde der Vater Isais und Isai der Vater Davids. Und jetzt kommt noch einmal der Stammbaum, den wir schon gesehen haben, der von Juda bis David geht. Beziehungsweise von Juda über Peretz, sein Sohn, dann über Boas, Obed bis David. Nur in Klammern sei vorab bemerkt, der arme Obed, er kriegt einen schrecklichen Namen. Er heißt Diener, und zwar Diener seiner Großmutter. Also heute würde jeder Psychologe die Hände über dem Kopf zusammenwerfen. Wie kann man das nur tun? Der kommt in eine schlimme Identitätskrise und wird sich sagen, ich bin nur geboren worden, um für meine Großmutter da zu sein. Aber das ist der Geist dieses letzten Kapitels und des Ausgangs dieser wunderschönen Geschichte. Alles beugt sich unter Gottes gutes Gesetz und unter seine vollkommenen Wege. Und es ist nur Glück und Freude und Erfüllung und Zuversicht im Hinblick auf die Zukunft in diesem Kapitel. Die Gnade triumphiert über Verlust, Vergänglichkeit und Tod. Und sie bringt Leben und Unverweslichkeit. Nach 2. Timotheus 1, 9 bis 10, das ganze Buch ruht, atmet ja den Geist des Evangeliums. Es ist wie ein kleines Evangelium des Alten Testamentes. In 2. Timotheus 1, 9 bis 10 lesen wir von der Gnade. Gott, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben ist. Jetzt aber ist diese Gnade offenbart worden durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Und genau das sehen wir hier auch. Die Gnade Gottes bringt in seinem Volk, indem er den Heilsfaden weiterspinnt, eine Szene, wo eben der Verlust, den Naomi ja beklagt am Anfang der Geschichte, über den sie auch so verbittert ist, den Verlust und die Vergänglichkeit und den Tod beseitigt und Leben und Unverweslichkeit im Sinne eines ewigen Heilsplanes ans Licht bringt und das Ganze voranbringt. Und die Nutznießer dieses Planes, eben die Beteiligten hier, sie erleben nur Glück und Dankbarkeit und Zufriedenheit. Aber der ganze Segen fließt nur deshalb, weil Boas und Ruth und auch eben Naomi und die anderen Beteiligten sich dem Gesetz Gottes unterordnen. Und wir bewundern das bei Boas, nicht wahr? Er stellt sein eigenes Glück ganz unter das Gesetz. Er geht zu diesem Löser und sagt ihm, du bist der nähere Verwandte, du hast zuerst das Recht, das Vorkaufsrecht, dieses Grundstück zu erwerben. Und in Anbetracht dieses Angebots sagt der Löser, ja, das kommt mir sehr zugute, ein bisschen mehr Land könnte ich brauchen, der Preis ist okay, ich kaufe. Und Boas sagt noch nichts von dem, was sonst noch dazugehört. Er will auf keinen Fall vorgreifen und irgendwie das Gesetz umgehen, aber er sagt jetzt sehr korrekt, wenn du das tust, dann musst du auch für die Ruth sorgen und sie zur Frau nehmen und mit ihr einen Sohn zeugen, dem dann dieses Feldstück auch wieder gehören wird. Boris, du hast gestern Abend die richtige Frage gestellt. Ich gehe jetzt in dieser kurzen Zeit, die wir heute Morgen haben, ohnehin nicht mehr ein auf diese Fragen. Wie müssten wir das vom Alten Testament alles verstehen? Ihr könnt ja mal den Roger Levy oder den Arnold Fruchtenbaum einladen, dann werden die mit euch wunderbare Ausflüge ins Alte Testament und das Gesetz des Mose tun. Ich bin da nicht so der Spezialist und wir sind auch alle müde am Ende der Freizeit. Wir wollen uns lieber auf den schönen Abschluss einfach konzentrieren. Tatsache ist, dieser Löser sagt, nein, das kann ich nicht machen. Wir wissen nicht genau warum, aber er sagt, wenn ich das tue, dann werde ich meinen eigenen Erbbesitz schädigen.
Vielleicht war er schon verheiratet, hatte schon Kinder und wollte nicht, dass seine zweite Frau mit reinkommt. Das wäre ja auch sehr weise gewesen. Wir wissen es nicht. Vielleicht sagt er es auch einfach nur aus irgendwelchen egoistischen Motiven. Vielleicht wollte er auch nicht dem Ruf ausgesetzt sein, mit einer Moabiterin verheiratet zu sein. Wir können da alle nur mutmaßen. Er zieht sich zurück und sagt dann, will ich das nicht, wenn ich da auch noch heiraten muss und diese Frau für diese Frau sorgen muss, er möchte das nicht und dann ist Boas frei. Aber erst jetzt. Boas stellt sein eigenes Glück unter das Gesetz und unter den souveränen Willen Gottes. Ich will jetzt nicht auf die typologische Auslegung eingehen, die sehr schön wäre. Wofür steht Boas, unser vollkommener Löser, Jesus Christus? Wofür steht eventuell der andere Löser, der uns näher gestanden hätte, natürlicherweise? Lassen wir das alles beiseite aus Zeitgründen und weil wir noch eine konkrete Anwendung machen möchten für uns. Dann doch unter dem Blickwinkel des Neuen Testamentes. Boas stellt sein eigenes Glück unter das Gesetz. Und Gott führt das in wunderbarer Weise, dass Boas gesegnet wird mit Ruth, dass sie einen Sohn zur Welt bringen und dass dieser Sohn dann auch der Versorger von Naomi wird. Wir müssen uns vorstellen, Boas hatte schon ein gewisses Alter und Naomi war sicher noch keine Frau von 90 Jahren. Vielleicht war sie auch 50, 60, hatte vielleicht noch 20 Jahre, 30 Jahre zu leben. Und durch den Obed war zugesichert, dass wenn der Boas vielleicht auch in früherem Alter dann schon sterben würde, dass auf jeden Fall für sie auch durch den Obed ein junger Versorger jetzt da sein würde und sie für sicher bis zum Rest ihres Lebens betreuen könnte, sie versorgen könnte und die Ruth natürlich auch. Wir wollen uns zum Abschluss auf die Frage konzentrieren, wie sieht das bei uns aus? Sind wir bereit, uns dem Willen Gottes unterzuordnen und es auch dann zu tun, wenn es vordergründig so aussieht, dass wir auf persönliche Wunscherfüllungen, persönliche Freiheiten, die wir uns gerne rausnehmen möchten, verzichten müssen? Der Jesus sagt in Lukas 14, ab Vers 24, ja, diese bekannten Worte: Wenn jemand zu mir kommt und er hasst nicht sein Vater, seine Mutter, seine Frau, seine Kinder und auch sein eigenes Leben, kann nicht mein Jünger sein. Das haben wir im ersten Kapitel schon gesehen. Und Jan, wo ist der Jan? Der ist schon weg. Der hat mich darauf hingewiesen, dass dort ja dann auch noch mehr Verben stehen. Und es heißt dann dort auch noch, wir können es ja noch schnell aufschlagen, es heißt dann, hasst nicht, das hatten wir damals erklärt, so kann er nicht mein Jünger sein und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Was heißt das, sein Kreuz tragen? Da ist nicht das Kreuz des Herrn Jesus gemeint, sondern da ist dein Kreuz gemeint. Ja, jeder hat sein Kreuz. Und woran dachte der Jude, besetzt durch die Römer, wenn er hörte, sein Kreuz tragen? Dachte nicht an ein Kettchen, wo er ein schönes Kreuzchen um den Hals trug, sondern er hatte sofort das Bild der Kreuzigung vor Augen. Und wie das beim Herrn Jesus ja auch der Fall war, die gekreuzigt wurden, denen wurde der Balken über die Schultern gelegt und sie mussten den Balken zum Ort der Kreuzigung tragen. Also das heißt, sein Todesurteil auf sich nehmen, sich darunter beugen und dieses Todesurteil auch annehmen und diesen Weg gehen. Und das habt ihr getan, wenn ihr euch habt taufen lassen, also vom Symbol her. In der Taufe unterstreichen wir, dass wir mit Christus gestorben sind und wir haben ein Todesurteil vollzogen und gut geheißen, das über unser eigenes Leben vollstreckt wurde. Und dann sind wir mit Christus aus dem Wasser auferstanden und leben jetzt in einem neuen Leben, wo wir unter seinem Joch stehen. Und auch das ist etwas, wo die modernen Psychologen sagen würden, und nicht nur sie, sondern auch viele andere, das ist doch die totale Versklavung des freien Menschen. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann bleiben wir Sklaven unserer eigenen Wünsche und letzten Endes unserer eigenen Sünden. Und der Jesus sagt, wer die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Sohn wird euch frei machen. Und wir dürfen nie dahin kommen, dass wir meinen, wenn wir jetzt dem Herrn Jesus nachfolgen, dann ist unser Leben beschränkt, beschnitten. Wir sind nicht mehr frei zu tun, was wir wollen, und deshalb ist unser Leben nicht mehr lebenswert und deshalb will ich mich nicht bekehren oder will auf jeden Fall nicht konsequent dem Herrn nachfolgen. Es gibt nichts Freieres und Schöneres, als unter dem Willen der guten Führung des Herrn Jesus zu leben. Und Boas und Ruth sind uns ja ein wunderbares Beispiel, wie das am Ende ausgehen wird. Das kann schon mal vorübergehend unattraktiv aussehen, natürlich. Aber der Herr Jesus hat immer einen wunderbaren finalen Plan für dich und mich, und darum können wir sagen, das Buch Ruth zeigt uns, dass am Ende Segen da sein wird. Aber jetzt bitte denkt daran, dass wir im Neuen Testament sind, und Segen sieht für uns nicht aus, dass wir unser irdisches Erbteil behalten und übergeben können an die nächste Generation. Irdischer Segen ist nicht das Höchste, das hatten wir schon öfters jetzt in diesen Tagen, aber ich will es zum Abschluss noch einmal betonen. Es gibt ledige Christen, die nicht verheiratet sind. Es gibt verheiratete Christen, die keine Kinder haben. Und das Neue Testament lehrt uns ganz klar, dass es da überhaupt keine Wertung gibt. Der biologische Vermehrungsbefehl im Alten Testament, seid fruchtbar und mehret euch, der Adam und dann auch Noah gegeben wird, der ist eindeutig abgelöst. Nicht ersetzt, aber, oder ich möchte mal sagen, überlagert im Neuen Testament durch das Gebot des Herrn am Ende vom Matthäusevangelium, geht hin, macht zu Jüngern aus allen Nationen. Der Vermehrungsbefehl im Neuen Testament ist geistlicher Natur und erst in zweiter Linie biologischer Natur. Und wenn jemand keine biologischen Nachkommen hat, dann ist er nach neutestamentlicher Sicht überhaupt nicht irgendwie minderwertig oder weniger gesegnet, weniger bestätigt in seinem Leben. Wir wissen alle, dass Paulus sagt, wer heiratet, tut gut, wer nicht heiratet, tut besser. Ja, das sagt er in 1. Korinther 7. Allerdings sagt er auch, es kann besser sein, dass du heiratest. Er sagt nämlich, die jungen Witwen, die nur vorwitzig und geschwätzig sind und von Haus zu Haus gehen und nichts Gescheites mehr tun, die sollen heiraten und Kinder kriegen. Das ist eine löbliche Beschäftigung. Also natürlich hat der Herr einen Weg für jeden Einzelnen und jeder muss herausfinden, was der Herr für ihn vorgesehen hat. Aber was immer falsch ist, ist, wenn man sagt, mein jetziges Los ist nicht gut, ich muss warten, bis der Herr es ändert. Ich kenne leider viele junge Erwachsenen, die warten nur darauf, bis endlich der Ehepartner kommt. Und sie denken, solange der nicht kommt oder die nicht kommt, kann ich ja dem Herrn nicht wirklich nützlich sein. Und das ist völlig falsch. Wir sollen die Hand an den Pflug legen von dem Tag an, wo wir uns bekehrt haben. Und ob das dann nach absehbarer Zeit mit oder ohne Ehepartner geschieht, mit oder ohne Kindern, das hat überhaupt keinen Einfluss auf die Möglichkeit, dem Herrn zu dienen und nützlich zu sein. Und wenn du ledig bist, dann bist du freier, dem Herrn zu dienen in gewissen Bereichen. Und wenn du verheiratet bist ohne Kinder, dann kannst du wie Aquilas und Priscilla in der Welt herumreisen und überall dein Haus dem Herrn öffnen und musst nicht an Ausbildung und Schule für Kinder denken. Also es hat, jeder Stand hat seinen Vorteil und natürlich auch seine Opfer und Schwierigkeiten. Aber wir müssen unbedingt davon wegkommen, wenn wir Singles sehen in unseren Gemeinden, dass wir sofort denken, mit wem könnte der oder die verkuppelt werden, dass er endlich ein erfülltes Leben leben kann. Weil was ist denn mit Menschen, die verwitwet sind? Sind die dann plötzlich nur noch zweite Klasse, weil sie keinen Ehepartner mehr haben? Das ist doch völlig daneben und im Licht des Neuen Testamentes eben noch viel mehr. Im Alten Testament können wir verstehen, dass es für einen Mann, eine Frau eine traurige Tatsache war, wenn sie keine Nachkommen hatten, weil sie ein irdisches Land hatten, eine irdische Verheißung. Und wenn sie ihr Land nicht mehr vererben konnten, dann war das schon etwas, was natürlich wie ein Abschneiden des Segens Gottes aussah. Aber im Neuen Testament ist unser Ziel, unser Bürgertum im Himmel, und unser Ziel ist der Himmel. Und bitte lasst uns das betonen und sehen und auf dieses himmlische Ziel und Erbe hin leben. Gut, wir sind zum Ende gekommen mit diesem Ausblick auf unsere himmlischen Verheißungen und die Betonung auf dem zukünftigen und ewigen Erbe. Und alles, was du auf der Erde bekommst, danke Gott dafür, aber verliere nie das Himmlische, das Geistliche aus den Augen, für das Irdische danken nach dem himmlischen Trachten.